Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 429.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
Verkaufen mit Leib und Seele, ein Feature von Mirko Heinemann.
Die meisten kennen das ja schon. Ich sage trotzdem noch mal kurz, wer ich bin. Erstmal die Nicole Fritz, ne, und mein Mann Robert. Und wir wollen heute unseren Schmuck hier mal wieder vorstellen.
Sechs Damen im Alter von 30 bis 60 Jahren haben sich an diesem kühlen Herbstabend in einem Einfamilienhaus in der kleinen Gemeinde Schönefeld nahe Berlin zusammengefunden.
Dann erstmal schönen Dank wieder für die Organisation, Tina.
Heute Abend findet im Wohnzimmer von Martina Rückbrot eine Verkaufsparty statt. In der Mitte ist ein langer Tisch aufgebaut. Darauf legen sich funkelnde Halsbänder kunstvoll um Büsten. In Schmuckschatullen glänzen Ohrringe und Armbändchen. Magnetische Armbänder und Broschen sind an Ständern befestigt. Die Damen warten gespannt in der Sofaecke, nippen am Sekt und knabbern Süßigkeiten und Backwerk.
Ihr wisst ja, unser Schmuck, dass wir erstmal hier alles mit Edelstahl haben, nickelallergenfrei, sehr hochwertige Materialien alles. Und dass wir auf alles, was wir hier haben, 2 Jahre Gewährleistung haben.
Nicole und Robert Fritz vertreiben Modeschmuck der Marke Energetics Bingen. Die Besonderheit, den Modeschmuck gibt es nicht im Laden zu kaufen. Er ist ausschließlich im Direktvertrieb erhältlich. Das heißt, die Verkäufer haben kein Ladengeschäft, sondern präsentieren und verkaufen das Produkt direkt beim Endkunden. Sie sind selbstständige Unternehmer. Den Schmuck kaufen sie bei Energetics zu günstigen Konditionen ein und vertreiben ihn weiter.
Der Gastgeber hat natürlich heute auch ein bisschen was davon. Ja, der darf sich nachher Schmuck aussuchen. Also der darf sich von dem Umsatz, den wir heute hier haben, 10% kriegt er davon ab und darf dann sich Schmuck aussuchen. Wenn vielleicht einer von euch da drunter ist und sagt, er hätte auch gerne mal eine Party, er kennt auch noch ganz viele Leute, also darf sich gerne bei uns melden.
Ich würde auch kommen.
Und? Doppelt hält besser.
Die Schmuckparty beginnt. Die Teilnehmerinnen spazieren um den Tisch, sehen sich den Schmuck an, legen ihn sich um, probieren einzelne Stücke an. Nicole und Robert Fritz gehen von einer zur anderen, legen Hand an, empfehlen Alternativen. Die Preise sind für Modeschmuck relativ hoch. Für einfache Stücke werden 20 bis 40 Euro verlangt. Größere Teile kommen schon mal auf 80 Euro. Im Gegenzug verweisen die Verkäufer darauf, dass der Schmuck in Deutschland entworfen werde und hochwertig gefertigt sei.
Wie geht das auf?
Ja. Nicole und Robert Fritz sind beide Ende 40. Im Hauptberuf arbeitet sie als selbstständige Friseurin. Er ist freiberuflicher IT-Fachmann. Seit 3 Jahren verkaufen sie zusätzlich Schmuck der Firma Energetics im Direktvertrieb.
Weil man hier ganz flexibel arbeiten kann. Wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wir beide arbeiten gerne auch draußen. Da gehen wir auf Messen, die draußen sind im Sommer. Im Winter, da haben wir natürlich dann auch Innenräume. Da suchen wir uns eigentlich mehr Partys, weil da gerade vor Weihnachten, da will jeder gerne eine Party machen. Und wir sind auch beide, die gerne reisen. Also wir sind reisen durch ganz Deutschland gerade rum.
Die meisten Direktvertriebler sind Direktvertrieblerinnen. Und viele machen das in Teilzeit oder nebenberuflich.
Die Modeschmuckfirma Energetics mit ihren ungefähr 85 Millionen Euro Umsatz und 4.000 aktiven Vertriebsmitarbeitern allein in Westeuropa ist da eher klein. Konzerne wie Avon, Tupperware, Herbalife oder Vorwerk kommen leicht auf das 10- bis 20-fache an Personal. Sie vertreiben Haushaltsartikel, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika, Putzmittel, Ökostrom, Schmuck oder sogar Sexspielzeuge über selbstständige Vertriebsmitarbeiter direkt an den Endkunden. Sie gehen von Tür zu Tür, stehen auf dem Markt oder auf Messen, sie veranstalten Verkaufspartys und sie schwärmen von ihrem Job.
Freie Zeiteinteilung, Urlaub, wann man möchte, toll kombinierbar mit Kindern, passives Einkommen. Man lernt viele Menschen kennen.
Ja, wenn ich eine Woche keine Lust habe, habe ich keine Lust und dann mache ich die nächste Woche. Es stresst mich nicht.
Wenn ich mal nicht arbeiten möchte, dann arbeite ich eben nicht.
Jedes Mal, wenn neue Kunden kommen, man kriegt immer mehr Enthusiasmus, man wird immer mehr begeistert und das läuft von alleine.
Man ist frei und wenn man halt frei ist selber, dann ist man motivierter und man geht auch ganz anders an die Sache heran. Halt ohne Druck.
Es macht Spaß. Und wenn es Spaß macht, dann kriegt man auch verkauft.
Der Erfolg der Direktvertriebe fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der das Internet den traditionellen Handel stark unter Druck setzt. Für Florian Kraus, Professor für Marketing an der Universität Mannheim, sind die Verkaufspartys eine Art Gegenbewegung.
Also wir haben auf der einen Seite Online-Vertrieb, E-Commerce, wo ich sehr effizient meine Produkte online bestellen kann, bekomme die nach Hause geliefert. Das ist sehr convenient, sehr praktisch. Das andere Ende des Spektrums sind beispielsweise diese Partys, ne, diese Heimvertriebe, ob es die Tupperware-Party ist oder die Mary Kay-Party oder die Thermomix-Vorführung. Das Einkaufserlebnis, das gemeinsame Einkaufen, das Spaß am Einkaufen, dieses andere Einkaufen, das wollen Menschen auch.
Das ist doch schön.
Die Schmuckparty in Schönefeld geht weiter. Die Damen legen Schmuck an und diskutieren über das Design. Robert Fritz sitzt am Wohnzimmertisch und schließt derweil die ersten Kaufverträge ab. Eine Nachbarin erzählt, warum sie gern auf Verkaufspartys geht.
Ich komme gerne zu Tina.
Wir quatschen gerne. Es ist persönlicher. Und man hat auch wesentlich mehr Ruhe. Wenn man im Geschäft ist, wenn man da einkaufen geht, da hat man doch irgendwo ein bisschen Zeitdruck. Und das Richtige findet man dann oft doch nicht.
Dass der Direktvertrieb immer erfolgreicher wird, liegt an der wachsenden Zahl der potenziellen Käufer. Viele sind Rentner, mit einem starken Bedürfnis nach sozialen Ereignissen. Mit dem demografischen Wandel steigt deren Zahl stark an. Zudem sind viele Käufer weiblich. Sie schätzen das Einkaufen als Gemeinschaftserlebnis in kleiner Runde.
Ich gehe nicht mehr arbeiten, von daher fehlt mir sowieso der Kontakt zu meinen Kollegen, der tägliche, den ich, also ich 45 Jahre lang hatte. Von daher ist es mal was, wo man mal rauskommt.
Nicole Fritz erzählt von einer Schmuckpräsentation in einem Ort in Mecklenburg. Sie schildert, wie sie mit ihrem Ehemann den Transporter über einsame Straßen steuerte, wie sie endlich einen kleinen Ort erreichten und am liebsten sofort wieder umgedreht wären.
Also redefin waren wir und ich dachte, Gott, machen wir jetzt eine Messe hier. Also was wird das jetzt werden? Ja, woher sollen die Leute kommen? Es war der Hammer. Die Leute sind von überall gekommen und haben sich gefreut, die Sachen anfassen zu können, beraten zu werden und auch das gleich mitzunehmen, zu bekommen, zu kaufen zu können und nicht im Internet. Und das ist das Große, wo ich denke, dass das wirklich im Kommen ist.
Avon-Sprecherin Annette Franz arbeitet für einen Konzern mit weltweit 6 Millionen selbstständigen Vertriebspartnern und mehr als 10 Milliarden Dollar Umsatz.
Wir haben Beraterinnen, die auch dadurch groß werden, dass sie Freunde, Familie und dann Freunde von Freunden ansprechen, die zum Beispiel Partys machen, die sagen, bring eine Freundin mit.
Alle 3 Wochen bringt Avon einen neuen Verkaufskatalog heraus. Gleichzeitig startet eine neue Verkaufskampagne.
Sie bekommen die ersten 6 Kampagnen, das heißt 6x3 Wochen, eine sehr enge Schulung. Sie lernen jede Kampagne was dazu. Da gibt es Schulungsmaterial, Trainer, die sich um diese neuen Berater eben kümmern, ihnen genau erklären, was sie tun müssen, um weiterzukommen. Und nach diesen 6 Kampagnen, also nach 18 Wochen, sind die meisten Leute so weit, dass sie selbstständig arbeiten können als Avon-Beraterinnen oder Berater.
Wer wenig verkauft, erhält 20% vom Umsatz. Wird es mehr, steigt der Anteil bis auf über 40%.
Der Plan ist so, ich habe die Broschüre, ich gehe mit der Broschüre los, ich zeige die Broschüre meinen Kundinnen, die bestellen was bei mir. Und dann bestelle ich das bei Avon, dann habe ich 6 Wochen Zeit, dass ich das Geld einsammeln kann. Es ist eigentlich immer so wie so ein Mini-Kredit, den wir über diese 6 Wochen geben, weil die bekommt schon die Ware, die Avon-Beraterin, muss aber uns erst später bezahlen. Ich sehe ja wirklich, wie naiv manche Leute anfangen mit solchen Beratertätigkeiten. Die denken wirklich, also jetzt habe ich unterschrieben, ich bin Avon-Beraterin, jetzt verdiene ich das große Geld. Und man sagt, nein, du musst einfach was für tun. Du kannst dich nicht zu Hause hinsetzen und dann passiert was.
Jeder Bezirk hat einen bei Avon angestellten, sogenannten Field Zone Manager, der neue Berater betreut. Er erhält für jeden neu angeworbenen Vertriebspartner einen Bonus vom Unternehmen. Die Berater können auch andere Beraterinnen gewinnen und damit Sales Leader werden. Sie erhalten dafür ebenfalls eine Provision vom Unternehmen.
Der Aufbau von eigenen Teams ist ein wichtiger Grundpfeiler des Direktvertriebs und soll bei den Vertriebspartnern einen Anreiz zur Expansion setzen. Sie bauen damit ihr eigenes Vertriebsunternehmen auf. Gleichzeitig minimiert das Unternehmen damit sein Risiko. Die Verantwortung tragen die selbstständigen Vertriebspartner. Wer erfolgreich verkaufen will, muss das erst lernen und muss die Produktpalette des Unternehmens, für das er arbeitet, genau kennen. Deshalb ruft das Unternehmen Energetics einmal im Jahr seine Vertriebler zusammen und stellt die neue Kollektion vor.
Aus Süddeutschland sind Marion Aulbach und Karin Bressner gekommen. Sie sitzen in der Mittagspause am Springbrunnen im Garten und erinnern sich an ihre erste Verkaufspräsentation.
Ich war so aufgeregt, habe meine Mentorin angerufen, habe gesagt, ich
hasse dich. Ich kann nicht vor Menschen sprechen. Das geht nicht. Oh nee. Und wie die Präsentation dann war, ich habe echt 2 Schnäpse getrunken. Ich war so aufgeregt. Oh, und dann war ich einfach nur ich.
Wir haben generell viele Trainings, so für den Verkauf, wie kann man präsentieren, wie ist deine Ausdrucksweise, was möchtest du an dir ändern, möchtest du es ändern, ja, nein, keiner zwingt dich dazu. Wir haben viele Online-Trainings, es ist immer ganz wichtig, die zu besuchen, alles kostenlos, das ist es.
Ich bin unglaublich gewachsen, ja.
Man lernt sich selbst erstmal kennen durch unsere Mentaltrainings, man darf an sich arbeiten, wenn man möchte, da hat man dann vielleicht auch mal eine Strecke, die man überstehen darf. Das ist das Wachsen, was wir immer sagen.
Das ist auch so das Besondere und Wunderschöne, dass ich sehe, wer ich war vor 6 Jahren, wer ich war vor 4 Jahren, wer ich heute bin.
Du wächst an dir und du arbeitest an dir. Und das ist das, was mich im Moment für mich selbst erfolgreicher macht. Zu sehen, erstmal aufräumen im Bekanntenkreis, wer zieht dich runter? Manche sagen, ich lasse sie so, wie sie ist. Und manche sagen, ach, die ist ja nicht mehr die, was sie mal war. Ganz klar, weil man wächst und andere merken, wie sie stehen bleiben und schieben es aber das Negative auch auf dich.
Der Energetiksgeschäftsführer Roland Förster lenkt die Geschicke des Unternehmens von Bingen am Rhein aus. Mit nur 85 Angestellten ist er Herr über viele tausend selbstständige Vertriebspartner in der ganzen Welt. Er stellt heute die besten Verkäufer des Jahres vor. Wer besonders gut verkauft, dem sponsert er eine Fernreise.
Das sind Reisen, die Trainingsaspekte haben, also Kommunikation unter den Besten dann fördern. Zum Zweiten natürlich auch einen Incentive-Charakter haben und einen Team-Charakter haben.
Vorsicht ist dort geboten, wo hohe Einstiegssummen verlangt werden. Für Schulungen oder die Vorbestellung von Produkten. Der Bundesverband Direktvertrieb hat dazu Verhaltensstandards erarbeitet. Eine Kommission überprüft deren Einhaltung bei den Mitgliedern.
Auch das Unternehmen Tupperware hat diese Verpflichtung unterzeichnet. 1946 in den USA gegründet und seit über 50 Jahren in Deutschland aktiv, darf man inzwischen mit Fug und Recht von Tupperware reden. Die Haushaltsartikel kennt jeder und die allermeisten Haushalte werden wohl eine Tupperdose im Schrank haben. Auch Tupperware arbeitet mit selbstständigen Vertrieblern zusammen, den sogenannten Partymanagern. Sie veranstalten die bekannten Tupper-Partys bei Freunden und Bekannten. In der Regel wird dort gemeinsam gekocht. Bei dieser Gelegenheit werden die Tupperware-Produkte eingesetzt. Wer Partymanager werden möchte, muss nur eine der bundesweit 160 Bezirkshandlungen von Tupperware besuchen. Jeden Montag ist dort Tag der offenen Tür. Daher stammt die Redewendung »Montag ist Tuppertag«. Wer einsteigen möchte, erhält dort ein Starterpaket mit einer Reihe von Tupper-Produkten und Katalogen. Die Kosten für das Starterpaket werden von den ersten Verkaufsprovisionen abgezogen.
Dazu der Geschäftsführer von Tupperware Deutschland, Christian Dorner.
Man hat keine Einstiegskosten und kein finanzielles Risiko. Ich gehe nie in Vorleistung als Partymanager. Ich bezahle die Ware erst, wenn ich sie bezahlt bekommen habe von meinen Kunden, gebe dann das Geld weiter an unseren Bezirkshändler. So können wir sicherstellen, dass ich kein finanzielles Risiko habe.
Auf einer deutschen Tupper-Party wird nach Unternehmensangaben durchschnittlich 400 Euro Umsatz gemacht. Der Verkäufer erhält davon 24%. Wer noch andere Geschäftspartner gewinnt und ein Team anführt, erhält zusätzlich 3% von den Umsätzen seines Teams.
Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Unseriöse Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass es eigentlich darum geht, dass man immer nur neue Vertriebspartner wirbt, dass gar nicht das Produkt im Vordergrund steht, sondern eigentlich so das Kopfgeld, dass man für jeden neuen angeworbenen Vertriebsmitarbeiter aufsteigt in dem System.
Die Anwerbung von anderen Geschäftspartnern ist bei fast allen Direktvertrieben Teil des Geschäftsmodells, auch bei Energetics.
Wenn irgendeiner dabei ist, der jetzt, sag ich mal, sich beruflich weiterentwickeln möchte oder noch ein bisschen Zeit übrig hat, vielleicht noch gerne mal etwas anderes machen möchte, das soll uns heute einfach mal ganz genau auf die Finger schauen und kann er sich ja überlegen, ob das vielleicht was für ihn wäre.
Das Ehepaar Fritz hat Pech gehabt. Beim Umbau ihrer Doppelhaushälfte ist der Bauträger in die Insolvenz gegangen. Und jetzt sitzen sie auf einem Berg Schulden. Sie glauben, dass der Direktvertrieb die Chance auf einen Neuanfang bietet.
Hier haben wir die Möglichkeit, ein Team aufzubauen und über das Team ein passives Einkommen zu generieren. Und das gibt natürlich deutlich mehr Sicherheit.
Der Schmuck soll in erster Linie gut aussehen. Aber bei Energetics gibt es auch einen Zweiteffekt.
Das ist Magnetschmuck. Wir haben drei verschiedene Stärken von den Magneten. Wir haben in unseren sämtlichen Schmuckstücken, diese Magnete haben 1200 Gauss. Der Körper spricht ab 800, spricht darauf an. Viele spüren ja auch ein bisschen was. Und dann haben wir auch Power-Elemente, da sind 1800 Gauss drin. So, und dann haben wir natürlich unser Herz, was ihr ja auch alle kennt. Wie eine Brosche sieht das ja eigentlich mehr aus. Das hat nochmal mehr Gauss. Das Herz hat 2200 Gauss. Das ist also das Stärkste. Wir sagen auch gerne Schmerzherz dazu. Also das tun wir immer dorthin, wenn wir irgendwelche besonderen, akuten Sachen haben.
Die Magnete im Schmuck sollen Schmerzen lindern und Erkrankungen heilen können. Das wird nicht offiziell gesagt, denn damit werben dürfen weder das Unternehmen noch seine Vertriebspartner. Aussagen über Heilwirkungen sind laut Heilmittelwerbegesetz nur bei gesetzlich zugelassenen Arzneimitteln erlaubt. Das wissen auch Nicole und Robert Fritz und sie halten sich an die Sprachregelung. Doch was ihre Kunden erzählen, das unterliegt nicht ihrer Kontrolle.
Es war zum Beispiel so, dass ich so einen Reizhusten hatte und der nie wegging. Und dann hatte sie mir diese Magnetbandage gegeben und ich habe sie mir dann hier nur so raufgelegt. Schön, es war dann halt auch Herbst, sodass ich dann sagen konnte, wenn man jetzt einen Pulli anhat, kann man den auch in den BH, bei Frauen ist es ja praktisch, in den BH reinstecken. Und wirklich, der Husten, der ging weg dann. Ne?
Im Direktvertrieb werden viele Produkte angeboten, deren Erfolg auf solchen Zweiteffekten gründet. Meistens sind es Nahrungsergänzungsmittel, denen die Käufer Heilwirkungen zusprechen. Dass viele Kunden auch von seinem Schmuck Heilung erhoffen, ist für Energetics-Geschäftsführer Roland Förster kein Problem. Im Gegenteil.
Unabhängig vom Verkauf der Produkte kann ich immer alles sagen, kann alles schreiben. Es gibt hunderte von Büchern über Magnettherapie. Jeder weiß, wenn er Bauchschmerzen hat, trinkt er einen Kamillentee und das wirkt und das funktioniert. Das ist zwar seit Jahrhunderten bekannt, aber sowas dürfte nicht beworben werden.
Nach einer Umfrage von Marketingprofessor Florian Kraus unter Direktvertriebsunternehmen wächst die Zahl der Direktvertriebler in Deutschland stetig. In den letzten 8 Jahren sind 100.000 Vertriebspartner neu dazugekommen. Über 800.000 Deutsche sind demnach im Direktvertrieb tätig. Eine erstaunlich hohe Zahl.
Rund 800 Euro Umsatz haben Nicole und Robert Fritz heute gemacht. 20-40% davon gehören ihnen. Ähnlich wie bei Avon steigt ihr Gewinnanteil mit ihren Umsätzen. Nicole Fritz ist zufrieden.
Wenn man es mit Spaß macht, dann wird man auch erfolgreich. Also wenn man dahinter steht, ja, dann macht man das gerne. Und wenn man was gerne macht, dann läuft es auch einfach.
Ihr Traum? Gemeinsam in einem Wohnmobil durch Deutschland reisen und Schmuck verkaufen.
Man darf nicht aufhören. Man muss immer dran sein und die Kunden müssen im Vordergrund stehen. Man muss auch Spaß haben und die Kunden einfach dazu motivieren, immer wieder erzählen. Es gibt wieder was Neues, denen das zeigen und die sind dann auch begeistert. Nee, man muss selber eben begeistert sein, dann kann man es weitergeben und auch, ja, und das merken die Kunden ganz, ganz deutlich.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Was wollen Sie wissen, heißt das Feature von Christian Berndt und Ralf Balder-Kellen über die Geschichte der Ratgebersendungen im Deutschen Rundfunk.
441777.
Guten Tag, Herr. Ist dort Dr. von Hollander?
Ja.
Ja, ich habe eine Frage.
Wo man geht, wo man sitzt und steht, vom Radio heute nur die Rede.
Als der Rundfunk in Deutschland am 29. Oktober 1923 seinen regelmäßigen Sendebetrieb startete, war noch völlig unklar, wie und für wen gesendet werden sollte.
Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt.
Hans Bredow in seiner Weihnachtsansprache 1924. Der Staatssekretär im Reichspostministerium und Organisator des Rundfunks forderte einen Rundfunk für alle. Das Radio wurde damals privat betrieben, allerdings durch die Rundfunkordnung von 1926 mit den installierten Aufsichtsgremien faktisch staatskontrolliert.
Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du.
Die Belehrung in Form von Beratungssendungen lief meist einkanalig. Experte berät, Hörer hört. Ob im Forstfunk, in der Elternstunde oder in Frau und Recht. Mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 änderte sich das. Es gab zunehmend Diskussionsrunden mit Laien, auch zu politischen Zeitfragen. Und neue Mitwirkungsmöglichkeiten. Der Jungmädchenfunk der Deutschen Welle entwickelte sich Ende der 20er Jahre zu einer Art Vermittlungsstelle für Arbeit, Unterkunft und Kontakte unter jungen Frauen.
Hier einige Beispiele aus der ersten Dezemberwoche 1932.
Sender Berlin, Sonntag 13.50 Uhr. Wir beißen uns durch. Bericht eines arbeitslosen Ehepaares.
Sender Berlin, Montag 18.40 Uhr. Dürfen wir Ihnen raten? Thema: Ich glaube meiner Frau schon gar nichts mehr.
Deutschlandsender, Mittwoch 19.35 Uhr, Stunde des Beamten. Ministerialrat Dr. Machwitz spricht zum Thema Beamte und Sport.
Mitteldeutscher Rundfunk, Donnerstag 18 Uhr, Hygienefunk. Dr. R. Milner referiert: Ernste Gefahren bei zu leichter Frauenkleidung.
Mit der Machtübernahme der Nazis 1933 war es mit der Vielfalt des Radioprogramms vorbei. Gerade über das Thema Lebenshilfe konnten die Nazis Propaganda direkt in den Alltag transportieren. So wie in diesem Tondokument des Reichssenders Königsberg, das als Gespräch zwischen Eheleuten angelegt ist. Sie beschwert sich über Migräne, er sagt, sie sei nur zu lange in der Sonne gewesen.
Ach, was Sonnenstich. Ich hab doch kaum in der Sonne gesessen. Nein, nein, das ist Migräne. Du weißt, die Mama hat auch schon immer daran gelitten.
Also Erbgut.
Vielleicht.
Na, das ist ja bekannt, dass gerade Frauen Erbträger der Migräneanlage sind.
Natürlich, immer wir Frauen.
Nein, tatsächlich. Frauen pflegen häufiger davon befallen zu werden als Männer. Statistische Unterlagen beweisen, dass in 100 mit Migräne belasteten Familien etwa 60% der Frauen und nur etwa 10% der Männer damit behaftet sind. Die Migräne ist übrigens erbbiologisch eine der interessantesten Krankheiten überhaupt.
Ach so, was du nicht sagst.
Eine viel wesentlichere Lebensberatung kam damals von völlig anderer Seite und war für die Hörer nicht ungefährlich.
Was wollen Sie wissen? Wieder wie jede Woche um diese Zeit beantworten wir Fragen unserer Hörer aus aller Welt.
Hugh Carlton Green, jüngerer Bruder des Schriftstellers Graham Green, war damals Leiter des deutschen Dienstes der BBC.
Vor mir liegt ein ganzer Stoß Briefe, den wir eben aus der Schweiz durch unsere diplomatischen Vertreter erhalten haben. Auch viele Anfragen aus Deutschland selbst sind darunter.
Das Radioprogramm lief trotz Kriegsende ununterbrochen weiter. Während am 4. Mai 1945 bereits die britischen Alliierten aus dem Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks zu hören waren, sendete noch am 9. Mai der benachbarte Sender Flensburg NS-Propaganda.
1948 übertrug der NWDR aus Köln und Hamburg öffentliche Fragestunden mit dem Titel »Der Hörer fragt, die Militärregierung antwortet«. Hier suchten deutsche Fragesteller bei den Alliierten nicht nur um Rat, sondern machten auch ihrem Ärger Luft.
Und da möchte ich die Militärregierung mal fragen.
Herr von Hollander, ist Ihnen nicht nur aus seinen Büchern bekannt, sondern der weiten Öffentlichkeit aus den zahlreichen Veröffentlichungen in der Zeitschrift Konstanze, gerade in diesen Fragen.
Die Ehe ist eine sehr schwierige, ja, die schwierigste Angelegenheit des Lebens.
Hollanders Ansichten zur Gleichberechtigung und Berufstätigkeit der Frauen waren fortschrittlich. Als im Februar 1948 in den USA der erste Teil des Kinsey Reports über das Sexualverhalten der Amerikaner erschien, organisierte Hollander kurz darauf einen Diskussionsabend in Hamburg zu diesem Thema. Was der amerikanische Sexualforscher Alfred Kinsey auf der Basis anonymer Befragungen herausgefunden hatte, galt als sensationell.
Das Revolutionäre dabei war, dass die Sexualität der Frau thematisiert wurde, später dann eben auch die Homosexualität, vor allen Dingen aber auch die voreheliche Sexualität. Die Erkenntnis, dass ein größerer Teil auch der Frauen bereits vor der Ehe Geschlechtsverkehr hat, das war etwas, was angenommen wurde, aber was nun belegt wurde.
Meine private Statistik, die ich über Ehen führe, besagt, dass nahezu alle Ehen gut gehen, in denen beide berufstätig sind.
Für Zeitgenossen wirkte Walter von Hollander mit solchen Aussagen wahrscheinlich eher progressiv und gelegentlich auch zu progressiv, so wie hier in einer öffentlichen Sendung aus den 50er Jahren.
Ich bin dafür, dass der Staat gefälligst dafür sorgt, dass Kindergärten da sind und Babybewahranstalten, sodass die Frau in Ruhe ihrem Beruf nachgehen kann. Und dann hat sie abends
Bitte. Jetzt sage ich doch was viel Schlimmeres. Das können Sie doch lauter Nein schreien. Das ist nicht Folgendes. Hausfrau ist kein Beruf. Ja.
Nachher diskutieren.
Nachher diskutieren wir. Ja? Ja. Es ist keine Arbeit, zwei Zimmer und zwei Kinder und Mann in Ordnung zu halten.
Ab 1947 arbeitete Walter von Hollander als verantwortlicher Redakteur für die Beratungssendung Der Hörer hat das Wort. Hier wurden die Hörer allerdings nur brieflich beteiligt. Es gab noch immer ein tiefes Misstrauen, die Leute selbst und live sprechen zu lassen, aber es war ein Anfang.
Guten Tag, Christel, Ingeborg, Gerda und wie ihr alle heißt, die ihr in den nächsten Wochen zur Jugendweihe geht. Heute darf ich doch noch mal ganz freundschaftlich und vertraut du zu euch sagen, ja?
Auch im Rundfunk der DDR gab es Lebensberatungssendungen, die aber zunächst noch eher wie vor dem Krieg von oben herabkamen und staatserhaltend waren.
Habt ihr euch eigentlich schon Gedanken über eure Kleidung an eurem Festtag gemacht? Das ist doch gar nicht so unwichtig, nicht wahr?
In den 60er Jahren rückte sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik ein Thema in den Fokus, das nun auch in der NDR-Sendung Was wollen Sie wissen? Auf ganz neue Art zur Sprache kam. Das Thema Sexualität.
Es ging zum Beispiel um, wann darf man Sex miteinander haben, vor der Ehe oder nicht, ne? Muss man verlobt sein?
1971, im letzten Jahr seiner Beratungstätigkeit, geriet auch Walter von Hollander an seine Grenzen.
Es ist nämlich so, dass sehr viele Leute von dem Partnertausch und von dem sogenannten Gruppensex sehr angezogen werden.
Ja, ich meine, bei uns war das auch so. Ich hatte es zwar anfangs auch nicht für nötig empfunden, aber mein Mann hat mich nicht direkt überredet. Ich war dann bereit, das auch mitzumachen.
Ja. Ich kann Ihnen so schwer da raten, es sind für mich auch neue Probleme. Mhm. Mir fällt nur auf, dass man darüber nachdenken muss, warum es so häufig ist, denn Sie sind doch ein ganz durchschnittliches Ehepaar.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Dass das keine Floskel ist, merken Sie gleich, wenn ich unseren heutigen Gast begrüße. Es ist Dr. Siegfried Schnabel aus Karl-Marx-Stadt.
Auch in der DDR gab es Lebensberatung in puncto Sexualität. 1975 startete die Sendung Liebe, Persönlichkeit, Sexualität, Gesundheit. Beratender Gast war Dr. Siegfried Schnabel.
Impotenzerscheinungen verwitweter Männer beim Versuch der Wiederaufnahme des Verkehrs sind keine Seltenheit.
Schnabel hatte 1969 das Beratungsbuch der DDR veröffentlicht, Mann und Frau intim. Fragen des gesunden und des gestörten Geschlechtslebens.
Eine Hörerin aus Zeitz meint, eine Frau, die den ganzen Tag mit Berufs- und Hausarbeit ausgelastet ist, kann abends nicht noch Interesse am Sex haben. Auch ein Hörerbrief.
Wenn sie völlig erschöpft und todmüde ins Bett sinkt, sicher nicht. Und ihr Mann sollte sich fragen, wie es mit der häuslichen Arbeitsteilung steht. Aber das durchschnittliche Arbeitsvolumen sexuell kühler Frauen ist nachweislich nicht größer als das jener mit stärkeren sexuellen Bedürfnissen, deren Befriedigung diese Frauen nicht als zusätzliche Belastung meiden, sondern zur Entspannung wünschen.
Die neue Offenheit gegenüber der Sexualität war keine Folge der westlichen 68er-Revolte, sondern setzte bereits ab Mitte der 60er Jahre ein. Entscheidend war der gewachsene Wohlstand in Ost und West, Zeithistoriker Christoph Klassen meint.
Auch in der DDR war es so, dass die soziale Realität sich einfach änderte. Also die Arbeitszeiten wurden kürzer, die Frauen waren, dadurch, dass sie selber gearbeitet haben, nicht so abhängig von den Männern. Und das ermöglichte eine freiere Partnerwahl und auch den Wechsel von Partnern.
Die langlebigste aller Beratungssendungen im Deutschen Hörfunk sollte allerdings Was wollen Sie wissen? Im NDR bleiben. 1971 übernahm Dr. Erwin Markus die Aufgabe von Walter von Hollander. Wie auch Hollander war Markus kein Psychologe, sondern Richter.
Markus, guten Abend.
Ja, das ist schon guten Abend. Ich habe eine Bitte an Sie. Und zwar handelt sich das um meine Tochter. Die ist 16 Jahre alt, ne? Die hat keine Ahnung von Männern. Sie verabscheut sozusagen die Männer und hat auch keine Erfahrung damit. Nur wollte ich Sie fragen, wo das dran liegen könnte.
Erst im Jahr 2000 wurde die Sendung eingestellt. Vieles spricht dafür, dass es, solange es Radio gibt, auch Beratungssendungen geben wird.
Radio ist so ein Medium, das dafür auch ein Stück weit prädestiniert ist, weil über diese Stimme wird Intimität hergestellt. Also das bietet, glaube ich, einen Raum, um sich sowas wie eine soziale Beziehung vorzustellen. Ich glaube, diese Form von intimer Verhandlung sehr privater Dinge, das ist was, was diesem Medium durchaus auch angemessen ist.
Morgen geht es im Zeitfragen-Feature um die Erforschung eines sozialen Alltagsphänomens, das Warten.